droht ein Energielockdown? Genau diese Frage will Brüssel nicht beantworten. Dabei ist sie zentral, angesichts erster Forderungen nach Homeoffice wegen drohender Engpässe. Auf eins hat die EU-Kommission direkt konfrontiert. Die Reaktion sehen Sie gleich. Außerdem Österreichs Bauern in Wut. Wir haben die Bilder vom Protest in Wien. Und Israels Angriffe im Libanon nehmen weiter zu. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Rollt eine neue Welle in Richtung Europa. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland werden immer düsterer. Vertreter führender Forschungsinstitute halbierten in einem gemeinsamen Gutachten jetzt ihre Wachstumserwartung für dieses Jahr um 0,6%. Und auch diese Zahl stellt nach Ansicht von Beobachtern noch eine optimistische Einschätzung dar. Mehr zu den ökonomischen Auswirkungen des Krieges und den möglichen Plänen der Europäischen Union gleich im Schwerpunkt. Doch zunächst weitere wichtige Meldungen vom Mittwoch. Erst am Montag hatte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz eine umfassende Rückkehr syrischer Flüchtlinge angekündigt. Der CDU-Politiker äußerte sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa. Merz erweckte dabei den Eindruck, die Äußerung sei zwischen Berlin und Damaskus abgestimmt worden. Nun kommen Zweifel auf. Das Versprechen könnte deutlich weniger belastbar sein als dargestellt. Denn al-Sharaa will von einer Absprache nichts mehr wissen. Wörtlich sagt er, in Wahrheit ist die Aussage etwas übertrieben. Nicht ich habe das gesagt, sondern es wurde mir zugeschrieben. Das deutet darauf hin. Aus Sicht von Damaskus ist eine groß angelegte Heimkehr derzeit nicht geplant. In Wien haben sich heute Nachmittag hunderte Landwirte versammelt. Sie protestieren unter anderem gegen die Belastungen durch das Mercosur-Freihandelsabkommen. Hier sehen Sie Bilder vom Auftakt der Demonstration am Landwirtschaftsministerium. Gegen 13.30 Uhr waren bereits über 1.000 Bauern vor Ort, viele mit Traktoren. Nach der Auftaktkundgebung zog der Protestzug über den Wiener Ring durch die Innenstadt. Eine Abschlusskundgebung war vor dem Parlament geplant. Angemeldet wurde die Demonstration vom überparteilichen Bündnis Zukunft Landwirtschaft. Eine zentrale Forderung der Bauern ist auch eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel, damit Verbraucher selbst entscheiden können, ob sie regional einkaufen oder bei internationalen Konzernen. Der TV-bekannte Bauernrebell Toni Schenkermeier sagte dazu gegenüber auf 1.
Liebe auf 1-Zuseher, ganz, ganz wichtig, unterstützt die Landwirtschaft in der Regionalität. Vergesst das, was von draußen reinkommt. Alles, was von draußen reinkommt, müsst ihr doppelt und dreifach hinterfragen, hinterschauen. Ihr müsst lesen, was drum steht. Und solange keine Herkunftskennzeichnung droben ist, könnt sich ihr nicht sicher sein, woher das kommt. Kauft regional, kauft beim Bauern ums Eck. Da wisst ihr hundertprozentig, was drinnen ist.
Das deutsche Bundeskriminalamt hat zur Bekämpfung von vermeintlichen Meinungsverbrechen eine regelrechte Meldeinfrastruktur aufgebaut. Das geht aus der Antwort einer BKA-Sprecherin gegenüber auf 1 hervor. Dazu wurde eine sogenannte zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet geschaffen. Dafür wurden, Zitat, Teile der dezentralen und bewährten Meldestrukturen, die in den Bundesländern zur Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet bereits bestehen, beim BKA zentral zusammengeführt. Kooperationen bestehen unter anderem mit den Meldestellen Respekt und Hessen gegen Hetze, außerdem mit den Landesmedienanstalten. Zudem arbeite man mit mehreren Staatsanwaltschaften zusammen. Explizit genannt werden dabei München, Frankfurt am Main und Göttingen. Entsprechende Hinweise dieser Stellen werden beim BKA zentral gesammelt und ausgewertet. Anschließend würden die lokalen Strafverfolgungsbehörden informiert. So geschah es etwa in einem Verfahren gegen den Blog Achgut. In diesem Fall hatte Hessen gegen Hetze die Äußerung dem BKA gemeldet. Die Behörde verständigte dann das LKA Bayern und die zuständige Staatsanwaltschaft. In Europa steigen die Preise. Gleichzeitig wächst die Sorge vor Versorgungsengpässen. Ein Grund: unterbrochene Lieferketten durch den Iran-Krieg. Hinzu kommen die anhaltenden Russland-Sanktionen, die Brüssel und viele Mitgliedstaaten weiterhin nicht lockern wollen. Kritiker stellen deshalb eine Frage: Sind Engpässe womöglich politisch gewollt, um bestimmte Maßnahmen durchzusetzen? Beweise dafür gibt es nicht, doch es gibt auffällige Entwicklungen. Am Dienstag trafen sich die Wirtschafts- und Energieminister der EU-Staaten zu einer informellen Konferenz. Im Anschluss trat EU-Energiekommissar Dan Jorgensen vor die Presse. Konkrete Vorschläge nannte er nicht, im Gegenteil.
We are working on a toolbox of measures.
Wir arbeiten an einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die wir in Kürze vorstellen werden, um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, Familien und Unternehmen zu schützen. Aber während wir diejenigen unterstützen, die in Not sind, müssen wir an unserer langfristigen Strategie festhalten. Diese Krise zeigt erneut, dass Europa zu abhängig von externen Energielieferungen ist.
Beobachter werten das auch als Hinweis. Es soll massive Einsparungen geben. Die Mitgliedstaaten sind sich bislang jedoch nicht über die konkrete Umsetzung einig oder wollen dies gegenwärtig noch nicht zugeben. Bereits im Vorfeld hatte Jorgensen laut Medienberichten jedoch Maßnahmen angedeutet. Der Däne brachte Einschränkungen der Mobilität ins Spiel. Auch Homeoffice wurde erneut genannt. Zudem verwies er während der Pressekonferenz auf den Winter 2022-23. Damals sollten die EU-Staaten 15% Gas einsparen. Die aktuelle Lage sei jedoch deutlich ernster. Das könnte bedeuten, auch die Maßnahmen könnten weitreichender ausfallen. Außerdem betonte Jorgensen, selbst ein Kriegsende würde die Krise nicht beenden. Sie werde langfristig andauern.
Wir wissen natürlich, dass es unterschiedliche nationale Gegebenheiten gibt. Es gibt also nicht die eine Lösung für alle, aber eines ist klar. Je mehr Sie tun, um Öl einzusparen, insbesondere Diesel und Kerosin, desto besser ist es.
Beobachter sehen darin auch einen Hinweis auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. Denn für eine eigenständige Versorgung mit fossiler Energie fehlen Europa die entsprechenden Rohstoffvorkommen. Nicht zum ersten Mal beschäftigt sich Jorgensen mit politischen Folgen von Energieengpässen. Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet erinnert daran. Der heutige EU-Kommissar hatte bereits im April 2020 sehr ähnlich argumentiert. Damals im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen.
Und Jorgensen sagte dort unter anderem: Angesichts der menschlichen Tragödie und der vielen Folgen der Covid-19-Pandemie wurde uns auch eine Gelegenheit an die Hand gegeben, die Gesellschaft so wieder aufzubauen, dass sie widerstandsfähiger gegenüber künftigen Krisen wird. Der Mann, der heute den EU-Mitgliedstaaten vorschreiben möchte, sie sollen den Bürgern das Autofahren und Fliegen abgewöhnen, hat mitten in der Corona-Zeit zusammen mit dem IEA-Chef das Drehbuch verfasst. Krisen als Gelegenheiten nutzen, um die Gesellschaft nach eigenen Vorstellungen umzubauen. Und Sie wissen, es ist eine alte Weisheit der Mächtigen: Lass nie eine gute Krise ungenutzt verstreichen. 2020, Covid war der Hebel für die grüne Transformation. 2026, Iran-Krieg als Hebel für Nachfragereduktion und Energiewende.
Die vollständige Analyse von Stefan Magnet sehen Sie unter www.auf1.tv. Auch auf1 war bei der Pressekonferenz akkreditiert. Fragen mussten vorab schriftlich eingereicht werden. Unsere Redaktion wollte wissen, Zitat: Werden derzeit Energielockdowns in Erwägung gezogen oder aktiv geplant? Falls ja, welche konkreten Maßnahmen werden vorgeschlagen und wie sollen diese umgesetzt und überwacht werden? Eine Antwort darauf gab es nicht. Die Frage wurde vom Pressesprecher der Kommission ignoriert. Auch wenn unsere Frage der EU-Zensur zum Opfer fiel, auf1 wird nicht aufhören, unbequeme Punkte anzusprechen. Dank Ihrer Spende können wir auch in Zukunft den Mächtigen auf die Finger sehen. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Auch höhere Preise können ein Mittel sein, um Einsparungen zu erreichen. Entsprechende Vorschläge liegen in Deutschland auf dem Tisch. Aus Berlin berichtet Roy Grassmann.
Während die Bürger hierzulande schon mit hohen Spritpreisen zu kämpfen haben, weil die Merz-Regierung nicht gewillt ist, die hohen CO2-Steuern wenigstens temporär abzuschaffen, will sein Kabinett nun eine Mehrwertsteuererhöhung von aktuell 19% auf 21% prüfen. Was die Bürger dazu sagen, das haben wir hier heute im Berliner Regierungsviertel gefragt.
Ich bin da tatsächlich auch selber dagegen, weil ich sehe auch nicht so wirklich den Sinn dahinter, eine Steuersenkung bei der Einkommensteuer zum Beispiel durch Steuererhöhung an anderer Stelle zu finanzieren. Zusätzlich kommt ja die Mehrwertsteuer allen Menschen, also drückt auf den Geldbeutel aller Menschen, vor allem auch der ärmeren oder nicht so wohlhabenden Menschen.
Das ist natürlich schon ein bisschen krass, weil also 2% für die gesamte Bevölkerung ist schon heftig. Und wenn man sich das jetzt so überlegt, dass halt das alle zahlen werden, also auch Leute, die jetzt eh schon wenig haben. Und das ist ja auch gerade so ein bisschen ein Problem so in Deutschland.
Man sollte erstmal überlegen, wo kann man sinnvoll sparen. Und man müsste einfach in gewisse Bereiche massiv sparen.
Ach ja, schwierig immer mit Steuererhöhungen. Wenn man aber im Gegenzug dazu die Lebensmittelsteuern senken würde, finde ich, wäre das ein vertretbares Modell.
Mehr zu den wirtschaftlichen Folgen des Krieges erfahren Sie auch in der Wirtschaft am Mittwoch, gleich in dieser Sendung. Während die Kämpfe im Iran-Krieg weitergehen, wird die politische Lage immer unübersichtlicher. Das Weiße Haus kündigte für die kommende Nacht eine Rede von US-Präsident Donald Trump an. Gleichzeitig gab es in Washington Hinweise auf ein mögliches Kriegsende. Doch diese Aussagen wirkten widersprüchlich. Israels Regierung will den Krieg unterdessen fortsetzen und offenbar ausweiten. Die Führung um Ministerpräsident Benjamin Netanyahu plant nach Beobachterangaben Siedlungen im südlichen Libanon zu zerstören. Es gibt Befürchtungen, dass es zu einer faktischen Annexion und ethnischen Säuberung kommen könnte. Aufnahmen von Soldaten der UNO-Friedensmission UNIFIL zeigen erstmals massive Zerstörungen an zivilen Gebäuden. Sie lassen zumindest die Möglichkeit erkennen, dass gezielt Wohnhäuser angegriffen wurden. Zudem deutet eine UNIFIL-Sprecherin an, die Kämpfe am Boden sind intensiver als bislang eingeräumt.
Wir haben zahlreiche israelische Vorstöße in den Südlibanon in verschiedenen Gebieten gesehen, auch in der Nähe unseres Hauptquartiers in Nakura. Vor etwa einer Woche und auch in den vergangenen Tagen kam es dort zu sehr heftigen Gefechten, die wir deutlich hören konnten. Unser Hauptquartier wurde von Kugeln und Splittern getroffen. Sogar Raketen schlugen ein. Es war also eine sehr gefährliche Situation.
Eine mögliche Besetzung des Südlibanon könnte auch Europa betreffen. Am Grenzübergang Masnah, hier aktuelle Bilder, sowie zwei weiteren Übergangsstellen verlassen derzeit viele Menschen das Land. Bis Ende vergangener Woche sollen bereits mehr als 200.000 Libanesen nach Syrien geflohen sein. Diese Zahl erfasst jedoch nur offizielle Grenzübertritte. Ein Teil der Menschen könnte weiterziehen, möglicherweise bis nach Europa. Das Verhältnis zwischen den USA und europäischen NATO-Staaten kühlt sich spürbar ab. Spanien und Italien haben ihren Luftraum offenbar ganz oder teilweise für US-Militärflugzeuge gesperrt. Betroffen sind Maschinen, die am Krieg beteiligt sind. Frankreich dementierte zwar Berichte über eine vollständige Sperrung, doch US-Militärflugzeuge benötigen offenbar eine gesonderte Genehmigung für Überflüge. Auch aus Polen, bislang enger Verbündeter Washingtons, kommen vorsichtige Absetzbewegungen. Nach Angaben Warschauer Medien lehnt die Regierung die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen an die USA ab. Allerdings nicht aus Kritik am Iran-Krieg. Vielmehr geht es offenbar darum, die eigene militärische Schlagkraft gegenüber Russland nicht zu reduzieren. Die Debatte über EU-Sanktionen gegen Journalisten und Publizisten hält an. Betroffen ist auch der frühere Schweizer Nachrichtendienstoffizier Jacques Bo. Er lebt in Brüssel. Vor einer Woche erhielt Bo Besuch von einer Delegation der Schweizer Freiheitstrüchler. Begleitet wurde sie von auf1-Redakteur Stefan Töni. Bei einem Vortrag Bos wurde deutlich, es gibt offenbar eine Art vorauseilenden Gehorsam der Banken. Diese gingen teilweise sogar über die Einschränkungen der Europäischen Union hinaus.
Also im Februar, meine Anwälte haben gefragt, im Dezember übrigens, haben gefragt um eine sogenannte humanitäre Ausnahmeregelung. Diese humanitäre Ausnahmeregelung sollte mir die Möglichkeit geben, einen begrenzten Zugriff zu meinem Konto haben, für begrenzte Beträge und für eine begrenzte Zeit, könnte ich für meine Grundbedürfnisse, Bedarf, ich weiß nicht, was das heißt, benutzen, das, um zu leben. Der Antrag wurde im Dezember gemacht durch die Anwälte. Die Bewilligung ist Anfang Februar gekommen. Und ab Februar hat die Bank nicht einmal diese Ausnahmeregelung implementiert.
Das genehmigte Geld wurde erst Wochen später von der Bank freigegeben. Kurz darauf wurde auch Bos Konto bei der UBS gesperrt. Die vollständige Rede von Jacques Bo finden Sie unter www.auf1.tv. Die WHO baut gerade ein weltweites mRNA-Impfsystem auf, das von ihr selbst gesteuert wird. So soll die Grippeimpfung global auf die Geninjektionen der nächsten Generation umgestellt werden. 46 mRNA-Spritzen gegen Grippe seien bereits in Entwicklung, wie die Weltgesundheitsorganisation in einer Pressemitteilung schreibt. Doch die Pläne gehen noch viel weiter. Aktuell finden 557 klinische Studien zu mRNA-Präparaten statt. Wie es auf der renommierten Plattform PubMed heißt, die häufigsten sind Injektionen gegen Grippe, RSV, Covid und Krebs. War es ein Auftragsmord? In Frankreich stehen jetzt 22 einflussreiche Personen vor Gericht. Es handelt sich um hochrangige Mitarbeiter aus Geheimdiensten, Militär und Polizei. Und einige sind offenbar Mitglieder des Geheimbunds der Freimaurer. Der Vorwurf, sie sollen eine skrupellose Truppe von Auftragsmördern gebildet haben. Konkret geht es um den Mord an einem Rennfahrer sowie um versuchten Mord an einer Unternehmensberaterin und einem Gewerkschafter. Hinzu kommen Vorwürfe der schweren Körperverletzung und der kriminellen Verschwörung. 13 der 22 Angeklagten drohe im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft. Fast jeder zweite Tatverdächtige in Österreich ist Ausländer. Das geht aus der polizeilichen Anzeigenstatistik für das Jahr 2025 hervor. Demnach besitzen knapp 48% aller Verdächtigen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Eingebürgerte Migranten werden dabei als Österreicher gezählt. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung bei Jugendlichen. Unter den Tatverdächtigen im Alter von 10 bis 14 Jahren liegt der Anteil ausländischer Staatsbürger bereits bei gut 51% und damit über dem Gesamtdurchschnitt. Unter den jugendlichen Tatverdächtigen sind Syrer am stärksten vertreten. Insgesamt haben sich die Zahlen in diesem Bereich seit 2021 nahezu verdreifacht. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner kündigte an, tatverdächtige Jugendliche künftig in geschlossenen Wohneinrichtungen unterzubringen. Beobachter halten das für unzureichend. Sie fordern weitere Maßnahmen, etwa Abschiebungen. Mit den drohenden Folgen des Iran-Kriegs beschäftigt sich auch unsere heutige Ausgabe von Wirtschaft am Mittwoch mit dem Fachmann und Autor Günther Hannig. Auf welche Preissteigerungen bei Benzin und Diesel müssen wir uns vorbereiten? Und könnte es auch bei uns zur Rationierung von Sprit oder vielleicht sogar Fahrverboten wie in den 1970er Jahren kommen?
Ja, darauf laufen wir genau zu. Also jetzt kam ja erst eine Meldung, dass bereits 6 Tanker mit Diesel schon wieder abgedreht sind, die eigentlich nach Europa wollten, weil der Großteil des Diesels in Europa wird ja importiert. Den erzeugen wir ja nicht mal selber. Und darum geht auch der Dieselpreis so stark nach oben. Normalerweise ist der Diesel immer günstiger wie Benzin und der ist jetzt viel, viel teurer geworden. Also das sieht gar nicht gut aus. Da hat ja auch die deutsche Wirtschaftsministerin Reiche hat ja auch gemeint, Ende April könnten wir hier tatsächlich eine Mangellage bekommen. Und Diesel wird ja benötigt für die Landwirtschaft, wird für Lkw-Transporte, wird ja für alles benötigt. Also da Heizöl geht ja auch massiv durch die Decke, das ist ja ähnlich wie Diesel. Also da können wir ganz schön große Probleme bekommen. Und wir sind ja heute viel mehr auf Lieferungen angewiesen als jetzt in den 70er Jahren. Also das ist heute ja viel dramatischer, das Ganze. Wenn das also so weitergeht mit dem Iran-Krieg, dann hat das durchaus große Folgen. Das ist auch so, ich rechne damit mit Rationierungen und auch einen Benzinpreis zum Beispiel von über 3 Euro pro Liter.
Ja, und der Anstieg des Ölpreises hat ja bereits im vergangenen Monat in Deutschland zu einem Anstieg der Gesamtinflation auf 2,4% gesorgt. Die daraus resultierenden höheren Transport- und Produktionskosten, Sie haben es kurz angesprochen, werden diese ja noch wesentlich befeuern. Was kommt da auf uns zu und wie können wir uns darauf auch vorbereiten?
Ja, die Preise werden natürlich hier weiter steigen und das bewirkt, dass der Konsum weiter zurückgeht. Der ist ja sowieso schon nach Corona-Krise, nach Ukraine-Krieg ist der ja ziemlich am Boden und der wird natürlich noch weiter runtergehen, weil wenn die Leute immer mehr jetzt für Benzin und für Heizöl und das und Energie ausgeben müssen, dann sparen sie halt woanders. Dann kauft man halt kein neues Auto, keinen neuen Fernseher, geht nicht mehr ins Kino. Also da kommt ein massiver Einbruch, nochmal ein Einbruch des Konsums auf uns zu. Und dann ist ganz schnell, ist dann Feierabend mit einem Aufschwung, der uns ja seit Jahren versprochen wird.
Welche wirtschaftlichen Folgen durch den Iran-Krieg noch drohen, das sehen Sie im vollständigen Interview mit Günter Hannig unter www.auf1.tv. Sollte es tatsächlich zu Fahrverboten und Benzinrationierungen kommen, erfahren Sie bei Auf 1 auf jeden Fall zuerst davon. Um Ihnen stets aktuelle Informationen bieten zu können, benötigen wir Ihre Spende. Das Formular dazu finden Sie direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.